Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Journalist Matthias Greffrath. Guten Tag, Herr Greffrath.
Ja, Frau Schäfer.
Und schön, dass Sie uns zuhören, dass Sie entweder Live-Radio hören oder den Podcast. Ein herrlicher Augusttag heute, 15. August. Herr Greffrath, genießen Sie diesen Sommer?
Ja, natürlich, natürlich. Den kann man so sehr genießen, weil ich glaube, ich hatte 3 Regentage in 6 Wochen in Frankreich.
Wenn man mal vom Klimawandel sozusagen innerlich Abstand nimmt, ja,
der Sommer war so schön,
genießen.
Dass selbst der Klimawandel so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, beziehungsweise von Corona zugedeckt worden ist. Und da konnte man natürlich auch in den Urlaubsorten das Skurrilste erleben. Also,
was haben Sie erlebt?
Angefangen vom Bioladen in dem kleinen Dorf, wo man doch fest überzeugt war, dass das Ganze eine Inszenierung der Regierung ist, um die Bevölkerung zu malträtieren. Und andererseits eine französische Zentralregierung, die es wirklich fertiggebracht hat, den Leuten zu verbieten, allein im Wald spazieren zu gehen in den Corona-Monaten. Also da hatte man beide Pole des, ich will nicht sagen des Wahnsinns, aber im Grunde der Überforderung durch diese Situation.
Was meinen Sie, wird das in Frankreich sozusagen eine Art von Schaden hinterlassen?
Ich denke nicht mehr und nicht weniger als anderswo. Die Zahlen gehen wieder hoch in Frankreich im Augenblick, aber das ist ja anderswo noch viel schlimmer.
Aber gerade auch dieses Psychologische?
Naja, es befeuert so ein bisschen die in Frankreich ohnehin anstehende Diskussion, die Macron jetzt ja auch befördert geradezu im Hinblick auf die nächsten Wahlen zwischen Zentrale und Regionen. Also da sind ja jetzt alle Minister verknackt worden, verdonnert worden, einmal in der Woche in die Provinz zu gehen, um zu zeigen, wir sind nicht nur Paris, sondern wir sind Frankreich. Schwer da jetzt Prognosen zu machen.
Gut, aber Sie reisen hin und her, insofern kriegen Sie das so ein bisschen mit.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich nächstes Mal hinfahre, dass ich dann in Quarantäne muss, wenn ich wieder zurückkomme. Aber Sie wissen ja, wie so vieles ist das im Augenblick alles im Nebel. Ne?
Alles im Nebel, alles in der Unsicherheit. An diese Unsicherheit müssen wir uns wahrscheinlich noch ein Weilchen gewöhnen.
Ich denke schon.
Wir besprechen die Themen dieses Tages in dieser Stunde. Das ist zumindest mal sicher, zumindest einigermaßen sicher. Und ein großes Thema in Deutschland ist Schule. Schule in der Corona-Zeit, gleich unser erstes Thema. Schule ist ein großes Thema zurzeit in dieser Corona-Zeit. In Berlin zum Beispiel sind die Schulen ja seit einer Woche wieder offen. Gleich kam es zu den ersten Corona-Fällen. Die Frage ist, was tun? Es gibt natürlich die Hygienekonzepte. Manche Schule sieht sich da überfordert. Am Donnerstag in der vergangenen Woche gab es den Schulgipfel im Kanzleramt. Da wird ein weiteres 500-Millionen-Euro-Paket geplant, um die Digitalisierung in der Bildung zu beschleunigen. Und dazu hören wir noch mal, was Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, gesagt hat.
Wir sind alle wild entschlossen, jetzt auch der Sache einen Schub zu geben. Die Länder, Landesregierungen, aber auch die Kultusministerien sind sehr bemüht, die Sache auch nach vorne zu bringen und voranzubringen.
Ja, also man ist bemüht, das klingt irgendwie ganz nett, die Sache nach vorne
man
zu bringen.
Man ist bemüht, einen Anfang zu machen beim Anschieben des Voranbringens.
Also genau, das ist ein also die Frage jetzt, wie können wir dafür sorgen, Herr Greffrath, dass die Kinder und Jugendlichen wieder was lernen können?
Ich denke, man hätte in den letzten 6 Wochen, ich meine, in Berlin sind die Ferien zu Ende, woanders sind sie nur noch. Ich habe so ein bisschen ein Unbehagen und eigentlich, wenn ich es jetzt böse sagen würde, so einen leichten antibürokratischen oder Antibürokratie-Effekt. Man hätte natürlich diese Ferien nutzen können, um ein bisschen mehr zu machen. Ich meine, Lehrer sind Beamte, man hätte auch sagen können, in Frankreich zum Beispiel sind die Hälfte der Ferien in der Schule und bereiten das letzte Schuljahr nach und das nächste vor. Ich sehe nicht, kann ja sein, dass es irgendwo in Deutschland der Fall ist, dass das passiert ist. Es ist ganz schwer, etwas zu sagen, weil man hört von den eigenen Verwandten und von Freunden ganz tolle Beispiele, wo Lehrer wunderbar funktioniert haben, wo es jeden Tag einen Kontakt gab, wo die sich was haben einfallen lassen, auch über Arbeitsbögen verteilen oder Filmchen empfehlen hinaus. Und dann gibt es aber auch Fälle, wo die Kinder wirklich über 3 Monate niemanden gesehen haben. Und wenn das so schwankt in der Wahrnehmung, dann hält man sich an die Wissenschaft. Und ich finde, es gibt diese doch bestürzende Studie vom IFO-Institut vor 10 Tagen, die das mal repräsentativ untersucht haben. Und wenn man dann liest, dass mehr als die Hälfte der Schüler, 57%, seltener als einmal in der Woche Unterricht im Klassenverband hatten, dass 45% nie ein Einzelgespräch hatten über Monate mit einem Lehrer, sondern dass das Angucken von Lernvideos sozusagen fast das Übelste, also das Übliche war. Und wenn die Studie, die ist relativ detailliert, haben dann auch nach lernschwachen und starken Schülern differenziert. Und wenn man dann hört, dass die sogenannten schwachen Schüler über mehr als 4 Stunden am Tag ihre schulischen Aktivitäten reduziert haben und 6 Stunden stattdessen Fernsehen geguckt haben und gezockt haben, dann ist da irgendwas furchtbar schiefgegangen.
Wobei man natürlich immer sagen muss, wenn man zum Beispiel nur 3,6 statt 7,4 Stunden am Tag für schulische Aufgaben aufwendet, ist natürlich die Frage auch, in 3,6 Stunden kann man viel schaffen. Wenn man es interessiert, fokussiert und gemacht hat, kann natürlich sein, dass es eine intensive Lernzeit war. Also das können wir nicht unbedingt wissen.
Und es sind alles statistische Durchschnittswerte. Also diese 6 Stunden Zocken am Tag, das waren mit Sicherheit die Extremen. Mhm. Aber gerade um die Extremen muss man sich kümmern. Ja, und wie es jetzt weitergeht, weiß im Grunde keiner. Ich habe die Leopoldina, das ist die zweite Studie, die finde ich sehr technokratisch und letztlich ratlos in gewisser Weise, weil sie setzen voll auf digitalen Unterricht und lassen aber gleichzeitig erkennen, dass da eigentlich keine Infrastruktur da ist oder dass man nichts sagen kann, auch wegen des Föderalismus. Und da stehen dann so im Grunde vorausschauende Wendungen drin, wie besonders gefällt mir, zentrale Plattform für qualitätsgesicherten digitalen Lernstoff. Da sieht man an diesen Formulierungen allein, dass da eigentlich nichts da ist. Das ist das eine. Und das andere ist, inmitten all dieser Bemühungen um Hygiene einerseits und digitale Infrastrukturen steht dann irgendwo relativ hilflos der Satz, Schule ist ein Ort der Begegnung. Und an der Stelle haben sie sich eigentlich am wenigsten einfallen lassen in den letzten 3 Monaten, denke ich.
Jetzt haben Sie das Stichwort Föderalismus gebracht und das ist ja ein ganz wichtiges, weil der Bund hat ja, als das alles losging, immer wieder gesagt, naja, die Schule ist Ländersache, insofern wollen wir uns nicht so sehr einmischen. Vielleicht muss sich das tatsächlich ändern, das zumindest fordert zum Beispiel von den Grünen Annalena Baerbock. Wir hören sie mal, sie fragt:
Wie kann auch der Bund gemeinsam mit den Ländern dafür sorgen, dass in Schulen sichergestellt ist, dass Gruppen klein sind. Dafür braucht es zusätzliches Fachpersonal. Und ich habe zum Beispiel seit Monaten einen Bildungsfonds gefordert von Bundesebene. Wenn Schulen es aus eigener Kraft nicht können, sei es mit Blick auf Digitalisierung, sei es mit Blick auf das simple Fenster öffnen, weil Fenster nur gekippt werden können, oder Fachkräfte fehlen, dann muss von Bundesebene durch Geld und dann konkrete pragmatische Maßnahmen ausgeholfen werden.
Ja, und jetzt soll es ja auch wie weitere 500 Millionen Euro geben. Insofern sehen Sie das Problem gelöst?
Nein, denn ich denke, die 500 Millionen sind im Wesentlichen, waren die auch schon, ich glaube, ein Großteil war schon vorgesehen in diesem Digitalpakt. Die sind so umgefummelt worden, aber will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber es ist im Wesentlichen Geld, was in die digitale, sprich in die materielle Infrastrukturen gehen soll, Schulgebäude und so weiter und so fort, was jetzt die Vervielfältigung von Lernpersonal, wie Baerbock das eben gefordert hat, angeht, da ist, glaube ich, relativ wenig passiert. Und was eigentlich Not täte, wäre mal eine große Diskussion. Es traut sich aber komischerweise niemand an den Föderalismus ran. Also die Leopoldina in ihrem Statement sagt zwar, es gibt Probleme mit der Koordinierung, aber sie sagen dann letztlich, wir müssen sozusagen jetzt noch eine Ebene schaffen, auf der die Kultusminister miteinander reden. Aber an den Föderalismus selbst geht eigentlich niemand ran. Wobei ich das Gefühl habe, in der Bevölkerung ist eine große Stimmung dafür, den Föderalismus zumindest zu kopieren an der Stelle.
Kopieren, also ein bisschen zu beschneiden. Ja. Das wäre ja vielleicht auch eine Idee, dass man ihn nicht abschafft, aber dass man sagt, eben, der Bund hat auch ein paar Befugnisse und man kann sich in dieser Situation auch an den Bund wenden. So verstehe ich Sie recht. Matthias Greffrath hier zu Gast und das Thema Schule beschäftigt uns gleich noch einen Moment lang weiter. Ja, wir bleiben noch einen Moment beim Thema Schule. Wir haben nochmal recherchiert, die 500 Millionen Euro, die am vergangenen Donnerstag im Kanzleramt sozusagen für die Schule nochmal locker gemacht werden sollen, werden auf den Digitalpakt draufgepackt, der ja schon tatsächlich seit einiger Zeit im Gespräch ist. Und das zeigt uns, an Geld mangelt es eigentlich in dieser ganzen Frage nicht, Herr Greffrath.
Aber man sieht auch daran, an dem ganzen Komplex sieht man, dass es eben wesentlich leichter ist, Geld zu mobilisieren für Beton, für Kacheln, für Chips, für Bits, für Computer, als dass man gesellschaftliche Potenziale mobilisieren kann. Und da möchte ich jetzt nochmal auf Baerbock zurückkommen. Die hat ja nicht nur das vorgeschlagen, sondern die hat sehr früh im Februar, und dann gab es auch noch ein paar tausend Pädagogen, die da eine Petition an den Bundestag versucht haben, im März, glaube ich, zu sagen, man muss zum Beispiel die Lehramtsstudenten mobilisieren, um kleine Gruppen zu bilden.
Sprich, die Lehramtsstudenten in die Schulen schon mal holen.
In die Schulen. Also ich meine, ich mache immer gern so kleine Computer-Utopien, also Taschenrechner-Utopien. Der Bundespolitik ist dieser Kinderbonus eingefallen, sozusagen 300 Euro Schmerzensgeld pro Kind für die überlasteten Eltern. Das sind 4,3 Milliarden, wenn man es zusammenrechnet. Mhm. Damit hätte man 240.000 Lehramtsstudenten, so viel haben wir, für ein Jahr mit 1.500 Euro im Monat bezahlt in die Schulen schicken können. Und also das ist jetzt absurd, weil wir werden nicht alle 240.000 gehen. Aber man hätte die ein Jahr lang in die Schulen schicken können. Vielleicht hätten sogar 80.000 gemerkt, das ist überhaupt nicht der Beruf für mich. Das wäre auch ein Segen für die Menschheit gewesen. Aber man hätte so eine Mobilisierung hingekriegt. Jetzt sagt man, das ist unrealistisch. Da muss man in der Geschichte mal zurückgehen und sagen, im New Deal in Amerika, was ja immer unser großes Beispiel ist, da ist es gelungen, innerhalb von einem Vierteljahr 250.000 Menschen zu mobilisieren, damals für ökologische Arbeiten.
Da sieht man ja, dass in der Not vieles möglich ist und neue Ideen tatsächlich umgesetzt werden können.
Wir sind ja wie so ein Porsche sozusagen so gut durchorganisiert und durchkonstruiert, dass es dann sehr schwer fällt, die Sache umzudrehen. Und mir ist in dem Zusammenhang was Schönes nochmal in die Hände gefallen, nämlich ein Aufsatz von Hans Magnus Enzensberger aus dem Jahr 1992, den ich allen zuhörenden Lehrern und auch anderen nur so empfehlen kann. Der heißt Plädoyer für den Hauslehrer, wo der mal diese Utopie durchspielt und sagt, wir brauchen eigentlich, zumindest sagen wir mal für die ersten 4-5 Jahre, eigentlich kein Schulgebäude. Wir bilden kleine Gruppen, eine Lehrerin, malt das so richtig wunderschön aus, wie Fräulein Zimmerle sich morgens gähnend in ihren Volvo setzt und 2 oder 3 Schüler abholt. Dann treffen sie sich in der Wohnung. Dann, da sie alle schon lesen und schreiben können, dann redigieren sie erstmal die Bildzeitung, die Grammatikfehler raus, machen Frühstück, gehen
lesen
zu 5.
Lesen und schreiben haben sie mit den Eltern gelernt?
Ja, da schreibt er den schönen Satz. Das ist eigentlich sind 2 Eigenschaften oder 2 Fähigkeiten, die jeder zwischen 7 und 70 in ein paar Wochen lernt, es sei denn, er geht zur Schule. Da dauert es je nachdem ein paar Jahre. Also das Ganze ist eine wunderbare anarchistische, aber sehr realistische Utopie, weil er jeden Einwand, den Sie jetzt auch gleich machen könnten, oder den ich damals gemacht habe, den widerlegt er eigentlich. Und diese Art von nomadischem Lernen, das wäre natürlich für so eine, jetzt unter solchen Gesichtspunkten, solchen mit EU-Gesichtspunkten, genial gewesen. Und das geht.
Einwand wäre natürlich, lernen die Kinder dann wirklich was? Und wie wird das geprüft? Dann würde man sozusagen die mit dem Hauslehrer zu 7 in ihrer Kleinstklasse übers Jahr gepaukt haben, am Ende des Jahres in zentralen Prüfungen mal abfragen?
Naja, ich meine, der Lernstoff für, sagen wir mal, 1., 2., 3., 4. Klasse, da muss man wissen, wie man es rüberbringt, aber das ist ja nichts, was ein normal akademisch ausgebildeter Mensch oder ein Elternteil eigentlich nicht kann. Also das ist natürlich jetzt eine Utopie, aber ich habe es selbst erlebt, zum Beispiel in Potsdam in der Montessori-Schule, da gingen die immer eine Woche im Monat in bestimmten Klassenstufen aufs Feld, gingen gar nicht in die Schule. Dann wurde das Feld versiegelt wegen Gift im Boden. Und dann haben sie gesagt, nee, wir gehen nicht zurück in die Schule. Und da haben sie diese Art von nomadischem Unterricht, also sind in ein Schloss gegangen und haben dann Geschichte gemacht, sind in irgendeine Fabrik gegangen, wo man mit 6 Kindern eher reingelassen wird als mit 30, und haben sich das dann angeguckt und daran Mathematik gelernt und. Also das geht. Mhm. Ich glaube, es gibt ja auch genug Beispiele dafür an Schulen, dass es geht. Und in einer solchen Ausnahmesituation, es gibt ja immer den schönen Spruch, keine Krise vergeuden, sondern gerade in den Krisen das, was man, mein Gott, das sind alles Erkenntnisse aus der Reformpädagogik, aus den 20er Jahren, aus den 70er Jahren, aus sonst was. Aber offensichtlich gibt es diese starke pädagogische Bewegung aus der Lehrerschaft im Augenblick, ich spüre sie jedenfalls nicht.
Aus der Lehrerschaft heraus wahrscheinlich.
Die reformpädagogischen, ja, von wo sollen sie kommen?
Nicht, ja, scheinen da nicht so wirklich aufzublitzen. Was hat sich die Bundesregierung ausgedacht? Ein Laptop für jeden Lehrer. Da hat die Annalena Baerbock auch gesagt, das sei ja bisher nur eine Absichtserklärung. Und dann ist ja auch die Frage, wenn man jetzt nochmal bei den digitalen Ausrüstungsgegenständen sozusagen bleibt, wie werden die gewartet? Vielleicht sollte man da auch nochmal ansetzen, dass man sagt, jede Schule braucht ein ordentliches IT-Zentrum, wo Lehrer und auch Schüler unterstützt werden.
Das kann mit Sicherheit, natürlich braucht jede Schule in diesem Jahrhundert ein IT-Zentrum. Aber die große pädagogische Diskussion, wann soll das anfangen mit dem digitalen Lernen? Und wie ist es eigentlich mit Lernen als Begegnung? Ich meine, die Pädagogikbücher sind voll mit dem Bekenntnis zu Schule ist Beziehungssache, Lernen ist Beziehungssache. Ein Lehrer ist ja nicht so ein Faktenvermittlungsautomat, der zufälligerweise gerade lebt, sondern er ist ein Vorbild, er ist jemand, der was zeigt, der im Grunde seinen Charakter auch einbringt, seine Fähigkeiten, seine Emotionen.
Mhm. Im Guten wie im Schlechten,
und jetzt, man kann sich daran aber jetzt wird auf einmal nur über Laptops geredet und über Tablets.
Das
versteht sich doch eigentlich von selbst.
Ja.
Da haben wir 10 Jahre vergeigt. Und jetzt auf einmal die Panik.
Ist es nicht sogar so gewesen, doch, dass es mal eine Petition im Mai gab von Lehrern, Schuldirektoren, Pädagogikprofessoren mit ähnlicher Stoßrichtung?
Ja, so? das meine ich. Die gab es im März, glaube ich, sogar schon. Es war eine Petition, ich habe die, glaube ich, sogar unterschrieben. Da waren 1000 Pädagogikprofessoren, Lehrer und so, die dafür plädiert haben, im Grunde Kleingruppen zu bilden und für die schlimme Zeit, die Schulgebäude mal aufzulösen. Aber offenbar können wir, wenn wir Schule denken, nur denken Klasse, Gang, Schulhof.
Da muss sich was ändern, sagen Sie. Absolut.
Mal sehen.
Matthias Greffrath, Journalist, Schriftsteller, hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Während die Wurfsendung jetzt gerade lief, habe ich Matthias Greffrath gefragt, ob ich ihn einen bekennenden linken Denker nennen darf. Und er sagt, naja gut, da muss er mal drüber nachdenken. Sind Sie es nicht?
Naja, bekennen, da sind wir eigentlich eher im Bereich von Religion, würde ich mal sagen.
Okay.
An Aufklärung orientierten wäre mir lieber, aber links ist okay. Links ist okay.
Also ein an Aufklärung orientierter linker Denker. So, ich finde, man muss es jetzt mal sagen.
Okay.
So, ja?
Das ist ein Entwurf für meine nächste Visitenkarte, danke.
Weil wir wollen über die SPD sprechen und über die Linke und eine mögliche zukünftige Konstellation für die Bundesregierung. Und da muss man ja ein bisschen wissen, aus welcher Ecke sie kommen. Ja. Wenn man jetzt nicht gerade weiß, dass sie zum Beispiel über Marx geschrieben haben oder so, ist es gut, das nochmal zu sagen. Welche Strategie verfolgt die SPD? Olaf Scholz als Kanzlerkandidat, das wirft ja, könnte man zumindest mutmaßen, Probleme auf. Einerseits soll er die ehemaligen Merkel-Wähler ansprechen, dann in der Zukunft die ehemaligen. Und das aber in einer Partei, die selbst ja stärker wahrscheinlich eher nach links rücken möchte. Ist das nicht ein Widerspruch?
Naja, es ist ein Widerspruch. Es gibt aber auch noch mehr Widersprüche. Es gibt also, ich meine, ich habe nicht gerade gelitten, aber mich etwas amüsiert, dass am 9. dieses Monats, das ist jetzt ein paar Tage, 6 Tage her oder so, Herr Klingbeil sagt, es wird in wenigen Wochen einen Kanzlerkandidaten geben, dass am nächsten Tag die beiden Vorsitzenden sagen, wir öffnen uns jetzt mal hin zur Linkspartei und dass am 3. Tag danach oder am 2. Tag danach schon der Kanzlerkandidat gekürt wird. Also auf jeden Fall eine Partei, die sozusagen, was das Koordinieren der internen Abläufe angeht, im Augenblick munter und bunt ist, um es freundlich zu sagen, chaotisch, um es weniger freundlich zu sagen.
Mhm.
Ich glaube, dass
chaotisch, da muss ich kurz einhaken, weil eigentlich folgt die SPD doch hier eigentlich auch einem, wie soll ich sagen, einem Fluss sozusagen, denn man kann ja nicht den Mann nicht nominieren, der so gute Umfragewerte hat.
Nein, mit chaotisch meine ich einfach, wie sie diesen Prozess instrumentiert haben. Erst sagen, dauert noch 3 Wochen, wollen wir nicht, und dann überraschen sie alle 2 Tage später mit dieser Bombe. Keine Bombe, wusste ja eigentlich jeder, dass es auf Scholz hinauslief, denke ich. Nein, es ist, denke ich, eine klare Kalkulation, die aber nur aufgeht, wenn die Partei auf Rot-Rot-Grün hinsteuert. Und wenn Kollegen wie Stefan Reinicke in der Taz schreiben, damit ist der linke Flügel geschwächt, dann würde ich sagen, erstens, der ist ohnehin schwach, aber dadurch wird er jetzt nicht noch mehr geschwächt, sondern im Gegenteil. Die Nominierung von Olaf Scholz heißt ja, es sei denn, man fast noch mal wieder eine große Koalition ins Auge, aber dann ist es das Ende der SPD, denke ich. Heißt ja, wir wollen Rot-Rot-Grün machen und nur so macht es Sinn. Dass Olaf Scholz, das haben Sie eben schon gesagt, sozusagen die späten Anhänger des Merkelismus mitnimmt, dass er vielleicht die mit dem flippigen Lindner nicht einverstandenen, aber wirtschaftsnahen FDP-Leute sehr gut ansprechen kann, dass er eine Chance hat, jetzt noch die nächsten 6 Monate eine Rückkehr zum Keynesianismus, da ist ja einiges passiert, mit einigen Milliarden instrumentiert, dass er sich als Vertreter eines weiterhin steigenden Mindestlohns profiliert und damit im Grunde die alte SPD, die Arbeitnehmer-SPD, repräsentiert, aber auch eine SPD, die ja, wenn man jetzt mal etwas länger zurückdenkt, in den 70er Jahren zwischen von Unternehmern wie Philipp Rosenthal bis hin zu linksradikalen Marxisten im Grunde alles unter einem Dach hatte. Und dieses Projekt jetzt, den Wahlkampf so zu führen, immer mit einem blinzelnden Auge nach links und nach grün und trotzdem zu sagen, wir sind der Kern der alten SPD, Das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil das heißt, dass die SPD, die mal eine Volkspartei, eine linke Volkspartei war, dann verpennt hat, die Ökofrage, die ökologische Frage in den 70er Jahren und damit mehr oder weniger sehenden Auges die Grünen produziert hat als Abspaltung, die dann die Veränderung im Arbeitsleben im Zuge der Globalisierung verpennt hat und dann nur mit Hartz IV korrigieren konnte, mit Brachialgewalt und damit sehenden Auges die Linke gestärkt hat. Im Grunde jetzt als eine, die Mitte einer großen linken Sammlungsbewegung auftaucht, dass man wirklich sagt, man hat dann wieder eine halbwegs linksliberale, kräftige auch Sozialdemokratie,
die einigermaßen erfolgreich sein kann.
Wenn die Grünen stark sind, sogar einigermaßen zukunftszugewandt sein kann. Die Grünen haben jetzt eigentlich eher ein Problem, ihren Wählern und ihrem Klientel zu zeigen, ob sie jetzt eine schwanke Partei sind, die nur an Regierungsbeteiligung interessiert sind und deshalb sich mal nach Schwarz und mal nach Rot-Rot orientieren. Die haben rechtlich ein Darstellungsproblem jetzt, glaube ich.
Obwohl sie eigentlich so viele Themen hätten, wo sie wirklich gut punkten könnten. Aber die Grünen sollen gerade nicht unser Thema sein, sondern wir bleiben bei der SPD. Und wir hören mal, was Albrecht von Lucke gesagt hat, der in dieser Woche hier an diesem Tisch zu Gast war.
Er hat das Stehvermögen und er hat den Willen, in schier aussichtsloser Lage dieser Partei zumindest zu einem Kanzlerkandidaten zu verhelfen. Dafür, finde ich erstmal, ist gewisser Respekt am Platz. Die Sache ist trotzdem ein Stück weit eine Mission Impossible.
Eine Mission Impossible. Also er bezieht sich natürlich hier auf Olaf Scholz und sagt, im Grunde hat er keine Chance.
Das weiß ich nicht. Also ich habe ja eben schon gesagt, womit er punkten kann. Und er hat ja auch in seinem Ministerium eigentlich ein paar ganz gute Leute, die sozusagen gerade noch Linker von ihm sind, versammelt als Berater und auch als Politikmacher und Politikvordenker. Ich weiß nicht, wenn die jetzt einen linken Kandidaten, erstens, wo ist einer? Kevin Kühnert ist es noch nicht. Und ansonsten das linke Personal in der SPD, sogenanntes Spitzenpersonal, talkshowfähig und so weiter, das kann man ja im Augenblick mit mehr als einer Lupe suchen. Insofern läuft es auf ihn hinaus. Aber wenn man sagt, Rot-Rot-Grün, dann ist doch die richtige Strategie zu sagen, die einen gehen auf die gewerkschaftliche Mitte und Wachstum los, die anderen machen die ökologische Frage und versuchen sie in irgendeiner Weise mit dem Wachstumsgedanken zu verbinden, wie die Grünen, wobei ich sagen würde, da irren sie alle beide, aber das ist ganz langfristig gedacht. Und die Linke hat ihr Klientel von erstens zurückgebliebenen und Nostalgikern und Radikalmarxisten meinetwegen, wenn die drei jetzt jeder auf seinem Weg marschieren, dann ist es, glaube ich, die optimale Strategie, um so viel wie möglich Stimmen über 50% zu versammeln.
Also wir werden gucken, wie die Strategie aussieht.
Wenn dann so, würde ich sagen.
Verstehe. Eins ist zumindest jetzt klar, das Kandidatenproblem liegt derzeit bei der Union, nicht etwa bei der SPD.
Das auf jeden Fall. Denn die haben ein Problem. Und davon profitiert Scholz, der ja ein Lieblingskandidat für alle sein könnte, die ansonsten die schwäbische Hausfrau auch mögen.
Und zu Gast in dieser Mittagsstunde Matthias Greifrath, schön, dass Sie dabei sind und uns zuhören. Der US-Außenminister Mike Pompeo ist in Polen zu Gast. Am Vormittag ist er vom polnischen Präsidenten Duda im Präsidentenpalast empfangen worden und hat die Vereinbarung unterzeichnet über die Entsendung von 1000 zusätzlichen US-Soldaten nach Polen. In Deutschland, Herr Greifrath, sind viele Städte und Gemeinden ja traurig, dass die Soldaten abgezogen werden. Jetzt ist eben Polen vielleicht ein bisschen, in so einer Zwickmühle. Polnische Regierungspolitiker, glaube ich, haben schon sich bemüht, nicht den Eindruck zu erwecken, Polen sei Nutznießer dieses Teilabzugs der Soldaten aus Deutschland, oder?
Ich glaube, den Eindruck mussten sie gar nicht erst erwecken, weil man weiß eigentlich schon seit 89, dass das Verhältnis von Polen zu Amerika ein sehr viel intensiveres ist, emotional für viele Polen und auch für viele polnische Politiker, als das Verhältnis zur EU, was ja sehr gespannt ist und immer wieder zu diesen legalen Reibereien, wenn es um Menschenrechte, um Verfassungsrechte und sonst was geht. Ich glaube nicht, dass sie das gegeneinander aufrechnen.
Also ich hatte,
die hätten ja schon länger, es gab ja immer wieder polnische Vorstöße, dass sie gesagt haben, wir brauchen noch mehr amerikanische Truppen. Ich meine, insgesamt ist dieser Vorgang natürlich nichts Neues, aber in der großen alten Problematik, dass nach dem Pariser Abkommen von 1890, die Osterweiterung der NATO eigentlich ausgeschlossen war und der Westen da über die Jahrzehnte und vor allem die Amerikaner sozusagen das immer mehr in Richtung Osten geschoben haben, was dann zu diesen Einkreisungsbefürchtungen Russlands geführt hat, was wiederum im Gegenzug dann zu die alten polnischen Befürchtungen. Ich meine, der Pompeo feiert ja da auch mit das Jahr 1920, wo es den Polen gelungen ist, den Vormarsch der Sowjetarmee nach Polen zu stoppen. Also diese alte polnische Angst, die ist nicht wegzukriegen. Und wegen dieser Angst hatten sie immer ein intensiveres Verhältnis zu Amerika.
Aber wenn ich so unseren Berichten von Jan Palukat, dem Korrespondenten der ARD, gelauscht habe, hatte ich schon den Eindruck, dass polnische Regierungspolitiker schon jetzt nicht zu sehr sozusagen sich freuen wollten, weil man schon wahrgenommen hat, wie das in Deutschland und also in der EU wahrgenommen wurde, dass die US-Soldaten aus Deutschland dieser Teilabzug da stattfindet.
Ja, wobei ich nicht glaube, dass der Teilabzug, dass der Abzug sozusagen, das Entscheidende an dem Abzug ist, wir nehmen jetzt die Soldaten aus Deutschland weg und schicken sie nach Polen, weil 1000 mehr in Polen, aber ich glaube 7000 weniger in Deutschland oder 15.000 sogar, das kann man nicht so gegeneinander aufrechnen, denke ich.
Wer wird denn tatsächlich profitieren? Also Sie sagen, es geht tatsächlich um diese Grenze. Es geht darum, dass die NATO gestärkt wird. Es sind insgesamt 5000 US-Soldaten in Polen stationiert. Es gibt keine ständige Militärbasis. Die rotieren ja so, jetzt also 1000 mehr.
Weil das gäbe eine diplomatische Geschichte. Nein, ich glaube, dass diese ganze Aktion amerikanische Soldaten in Osteuropa ein Versuch der Vereinigten Staaten oder gewisser Kreise in den Vereinigten Staaten ist oder von Trump ist, falls der überhaupt eine Idee hat, Europa zu spalten. Das heißt, die ohnehin vorhaltende Spaltung zwischen den osteuropäischen Ländern mit ihrem etwas problematischen Verhältnis zur Demokratie und die Westeuropäer, insbesondere Frankreich und Deutschland, zu spalten. Und das sind so kleine Nadelstiche, denke ich. Mhm. Wobei ich finde das gar nicht so wichtig. Ich fand eigentlich viel wichtiger, was in Tschechien passiert ist, nämlich diese Abkommen mit Slowenien und mit den Tschechien gegen Huawei und gegen die chinesischen Importe in Bezug auf die G5-Aufrüstung der Telekommunikation. Das ist, glaube ich, das eigentlich amerikanische Interesse gegen Europa, was man da auch sieht an den Sticheleien und an den Unverschämtheiten, was Nord Stream angeht und die Gasleitung. Gut, das ist die eigentliche Strategie Amerikas. Und da sind natürlich solche Soldaten, das sind so kleine Nebenbauern, die man da rumschiebt.
Ja, weiß ich nicht, ob das Nebenbauern sind, denn es geht ja tatsächlich auch um Verteidigung. Vielleicht ist das jetzt auch nochmal ein Moment, um sich europaweit Gedanken über eine europäische Armee zu machen. Und vielleicht würden die polnischen EU-Mitglieder sozusagen, die polnische Regierung da auch gerne mitmachen, denn die stecken ja relativ viel Geld ins Militär, vor allem auch in die Luftstreitkräfte. Könnte sein, dass das jetzt der Moment wäre.
Da ist Europa im Dilemma, weil sie einerseits kann man sich die verfassungsrechtlichen und undemokratischen Unverschämtheiten von Polen und Ungarn nicht auf Dauer gefallen lassen, auf der anderen Seite braucht man sie. Ich denke, die Lösung wäre da wie immer eine schmutzige, dass man das, wovon die Polen träumen, aber was sie nicht finanzieren können, wovon auch die Rumänen träumen, also diese nicht die Seidenstraße nach China, sondern diese Verbindung der drei Meere, Ostsee, Schwarzes Meer und Mittelmeer, dass man da, ein paar hundert Milliarden reinsteckt und den europäischen Patriotismus in diesen Ländern fördert, dann kann man auch mehr verlangen von ihnen an demokratischer Loyalität zu Europa. Aber sie haben recht, ob nun Armee oder Wirtschaft, wir brauchen viel, viel, viel mehr Europa in dieser Situation zwischen China und den USA.
Und wir blicken in die USA. Frage, Herr Greffrath, befindet sich Donald Trump im Wandel? Man könnte auf diese Idee kommen, ich sage es kurz warum. Er hat sich in der vergangenen Woche tatsächlich für den Naturschutz eingesetzt. Er hat ja vorher gesagt, er will das Geld für den Schutz der amerikanischen Nationalparks kürzen. Und jetzt hat er am Dienstag ein Gesetz unterzeichnet, das jährlich fast 3 Milliarden US-Dollar für Naturschutzprojekte, Erholungsgebiete und Nationalparks eben bereitstellt. Das ist doch was.
Ich glaube, dass Donald Trump, ganz egal was er macht, sich nicht wandelt, nämlich ein leicht psychopathischer Opportunist zu sein. Und da dreht sich immer dahin, wo ihn dann irgendwelche Berater gerade hinschubsen oder was ihm gerade durch den Kopf geht. Ich meine, diese 3 Milliarden, die hat er natürlich gespart, weil er sozusagen gleichzeitig mindestens das Mehrfache dem United States Post Office weggenommen hat und damit sozusagen die Briefwahlen vorab ruiniert hat, um hinterher die Wahl anfechten zu können.
Was komisch ist, weil er selber ein großer Briefwähler ist.
Naja, er hat sich jetzt für die Vorwahlen in Miami einschreiben lassen. Aber auf jeden Fall ist das, finde ich, also ich würde mal so sagen, ich habe die Befürchtung, dass Amerika kurz vor einem Putsch ist. Und zwar jetzt nicht mit militärischen Mitteln, aber mit der Ruinierung des Wahlsystems, mit der Absicht, die Wahl hinterher anzufechten und Chaos anzurichten. Er geht ja zurück auf das, was er auch bei Obama schon gemacht hat, diese durchsichtigen Geschichten. Der Mann ist in Kenia geboren und ist gar kein Amerikaner. Dasselbe macht er jetzt mit der Vizepräsidentenkandidatin aus Kalifornien, die nachweislich in Amerika geboren ist, wo er sagt, ist das überhaupt eine Amerikanerin? Und dazwischen, sagen wir mal so, Donald Trump, der einerseits mit einer Maske rumläuft und für Naturschutz ist, der andererseits sagt, die Duschköpfe müssen jetzt mehr Wasser durchlassen, damit mein wunderbares Haar besser geföhnt wird, der sagt, die alten Glühbirnen waren besser. Ich habe manchmal, wenn ich jetzt paranoid wäre, würde ich sagen, die wirklich Machthabenden, und das sind die ökonomischen Kräfte in den USA, haben diesen Vollidioten als Frontman nach vorne geschoben, um dahinter sehr viel ernstere Dinge zu machen, wie die transozeanischen Unterseekabel in amerikanischer Hand zu behalten oder sonst welche wirtschaftsimperialistischen Geschichten zu machen.
Das klingt ja jetzt fast nach Verschwörungstheorie.
Ich habe gesagt, wenn ich wäre.
Ach so, verstehe. Okay, aber gut, wir haben verstanden. Trump im Wandel, Matthias Greffrath sagt nein.
Würde ich jetzt nicht draufsetzen.
Auf keinen Fall. Und Matthias Greffrath macht sich bereit, aus dem Studio zu stürmen. Sie müssen ganz schnell weg. Wo müssen Sie denn hin?
Ich muss einen Zug kriegen an einen schönen brandenburgischen See. Dort werde ich einen Freund treffen und der wird mir erzählen, was er nächste Woche auf der wunderbaren Berliner Ausstellung Down to Earth erzählen wird als Vortrag, wo es darum geht, wie wir diese schwebende, wachstumsselige und abhebende Welt wieder auf die Erde zurückbringen.
Ja,
auch sehr
Tat.
Zu empfehlen.
Sehr zu empfehlen, habe ich auch gesehen, im Martin-Gropius-Bau in Berlin. Schön, dass Sie hier waren,
Hat
Herr Greffrath. Kommen Sie wieder.